Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Der VfL Bochum empfängt den FC Schalke 04. Was sind eigentlich die Schlüsselduelle dieser Partie? Wer soll auf Bochumer Seite Edin Dzeko stoppen? Und wen muss wiederum Schalke dann beim VfL stoppen? Und dann gibt's noch überraschende Erkenntnisse aus der Rösler-Tabelle und einiges mehr. All das jetzt in Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von WAZ und Radio Bochum.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo und herzlich willkommen zu einem Talk in einem etwas, ja, vielleicht ungewohnten Setting für den einen oder anderen von euch. Der Hintergrund ist ein bisschen anders als gewohnt. Die Gesichter sind teilweise ein bisschen anders als gewohnt. Der Anlass ist aber auch anders als gewohnt, denn wir wollen jetzt einmal in einer Spezialfolge vorausschauen auf das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Schalke 04. Zwei Mannschaften, die sehr, sehr nah beieinander spielen, zumindest geografisch, tabellarisch. Können wir gleich mal drüber reden, wie das genau aussieht. Mit dabei sind einmal vom Stadtwerke Bochum Talk, der WAZ und von Radio Bochum. Schwieriges Wort, ich habe es korrekt über die Lippe gebracht. Stefan Döring, das ist leichter.
Glück auf in die Runde.
Und einmal von 1904 Inside Schalke, Robin Hack.
Hallo, Glück auf.
Ja, schön, dass wir uns versammelt haben. Vielleicht hat es der eine oder andere gemerkt, ich habe mich gerade etwas gedrechselt um die Formulierung herumgedrückt, die sehr oft fällt bei diesem Spiel, nämlich das Wort Derby. Wir haben dazu nämlich sehr unterschiedliche Ansichten am Tisch hier versammelt. Ist dieses Spiel ein Derby? Ja oder nein?
Ja, wir haben es ja in der letzten Folge vom Hinspiel schon mal ausführlicher besprochen. Da war ich relativ provokant und habe gesagt, für mich ist es kein Derby. Ich habe dafür viel Hass von den Bochumern abbekommen, sogar von Bochumer Spielern, wie übermittelt wurde. ja, und ich bin immer noch der Meinung, für mich ist es kein Derby. Aus Schalker Sicht ist es kein Derby, da gibt es andere Derbys. Gegen den BVB ist das große Derby, RWE ist vielleicht auch noch ein kleineres Derby, aber dieser Hass, diese Rivalität zum VfL ist nicht so groß wie zu den anderen Revierrivalen. Deshalb würde ich eher von Nachbarschaftsduell oder vielleicht Straßenbahn-Derby sprechen, weil da gibt es ja die Straßenbahnlinie 302, die beide Städte verbindet. Also kein klares Derby, aber natürlich schon ein besonderes Spiel für die Region, ja, für viele Fans, die dann, weil man, ne, man kennt den Kumpel, der bei der Arbeit neben einem sitzt, der ist halt Bochum oder andere Schalker. Das heißt, da gibt es schon viele Verbindungen. Deshalb ist das Spiel schon ein bisschen anders als die meisten, aber Derby ist es für mich nicht.
Jetzt wurde ja Bochum hinter RWE einsortiert. Kannst du das so stehen lassen?
Nee, ich bleib dabei. Also für mich ist es ein Derby. Es ist die Definition des Derbys. Nachbarschaft, eng beieinander, in dem Fall gleiche Liga. Wir sprechen gleich über die Trainertabelle nochmal. Auch da ist man eng beieinander. Also von daher, für mich ist es ein Derby. Für die Bochumer ist es ein Derby. Spricht man mit den Spielern, spricht man mit den Verantwortlichen, kommt immer das Wort Derby. Also von daher, die nehmen es vielleicht ein bisschen anders an als Schalke und vielleicht liegt daran ja auch der Vorteil. Weil wenn die Schalker es nicht als Derby sehen, sondern als normales Fußballspiel, sind die Bochumer vielleicht mit 1-2% heißer dabei.
Wahrscheinlich werden trotzdem sehr viele motivierte Schalke-Fans im Stadion dabei sein,
ich wollte gerade sagen,
das also, Ding sehr ernst nehmen. Eben. Die wollen die Bochumer wahrscheinlich auch ärgern und denen zeigen, obwohl es denen nicht ganz so wichtig ist wie dem Gegenüber. Wenn man dann gewinnt, schmeckt es wahrscheinlich trotzdem doppelt gut.
Gewinn macht ja grundsätzlich immer Spaß. Ja. Und damit steigen wir dann eine sportliche. Wer die Derby-Thematik nochmal ausführlich nachhören will, der ist herzlich eingeladen, das in der Folge vorm Hinspiel zu tun. Also da sind wir ausführlicher darauf eingegangen. Wir wollen jetzt auf den Sport gucken. Es hat sich ja einiges getan in der Winterpause, womit man jetzt vielleicht auch gerade beim FC Schalke gar nicht so zwingend mit gerechnet hat, dass da auf einmal doch so viele Transferbewegungen entstehen würden, wie jetzt am Ende entstanden sind. Oder zumindest in der Dimension haben wir es, würde ich sagen, alle nicht so erwartet. Und ich will natürlich hinaus auf das Stichwort Edin Dzeko, der jetzt neu dabei ist, einen guten Einschalt hatte gegen Kaiserslautern, direkt ein Tor gemacht. Und das ist natürlich eines der Schlüsselduelle, auf die wir gucken wollen, im Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Und da stellt sich natürlich die Frage, das drehe ich mich einmal zur anderen Seite rum, wenn wir über Edin Dzeko reden, wer soll denn diesen Stürmer stoppen auf Bochumer Seite?
In erster Linie das Kollektiv, also das wird definitiv der Plan sein. Und dann in erster Linie in zweiter Linie die beiden Innenverteidiger mit Noah Losli und Philipp Strompf, die den wahrscheinlich immer abwechselnd irgendwie aufnehmen werden müssen, je nachdem wie Dzeko sich dann auch im Strafraum bewegt, wenn er überhaupt anfängt. Das wird Robin Haag besser beurteilen können zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ja, das wird einfach das Schlüsselduell sein, den zu verteidigen. Und dann ist es ja ehrlich gesagt auch schon ein Thema weiter vorne im Mittelfeld oder zumindest dann auf den Außenpositionen, weil der Mann erst gar keine Bälle bekommen darf. Und wenn Edin Dzeko keine Bälle bekommt, dann wird er nicht gefährlich. Und darauf wird sicherlich auch ein Fokus liegen.
Die Frage reichen wir direkt weiter. Wie kriegt es sich, also erstens spielt er überhaupt und zweitens, wie kriegt es die Schalker Mannschaft hin, ihn zu füttern? Denn da lag ja schon das ein oder andere im Argen zuletzt.
Ja. Also noch sind es ja ein paar Tage bis zum Spiel gegen Bochum. Ja, und ich gehe nicht davon aus, dass Edin Dzeko starten kann. Er hatte ja in der Winterpause eine Fußverletzung, eine leichte. Hat deshalb ein paar Wochen nicht trainiert. Vor dem Lautern-Spiel, glaube ich, 2 Einheiten nur auf Schalke gemacht. Und dann, ja, ich glaube, 67. Minute eingewechselt. Und man hat auch gemerkt, er ist noch nicht ganz bei 100%, was Fitness angeht. Also er wird niemand sein, der jetzt die nächsten Wochen immer 90 Minuten spielen kann. Aber dass er natürlich sehr gefährlich ist und den Bochumer Innenverteidigern und allgemein dem VfL wehtun kann, hat man ja gesehen, ne, bei seinem Tor gegen Lautern. Diese Bewegung, das ist halt, das macht wahrscheinlich bei allem Respekt kein anderer Zweitligastürmer so, ne, mit dem Körper
direkt eingesetzt. Stürmer.
Ja, das war schon fast Weltklasse, glaube ich, dieses Tor. Und ja, Problem wird, wie du es angesprochen hast, dass man die nötigen Hereingaben für Edin Dzeko an den Mann bringt. Und da hat's zuletzt gehapert. Und auch wenn Schalke auf dem Transfermarkt noch tätig werden will, ja, wird's dann das weiter auch die nächsten Wochen noch das Problem sein. Weil auch wenn Ljubicic bis dahin voll im Saft ist und Schalke wirklich am Wochenende schon helfen kann, ja, es kann es auch nicht alleine richten. Ne? Es kann wirklich zuletzt gar nichts. Die Außenverteidigerpositionen sind ein großes Problem bei Schalke, weil es da auch Verletzungssorgen gibt. Ja, es ist schon ein Problem. Das Offensivspiel hakt schon seit Wochen.
Mhm. Das war ja tatsächlich, wenn ich da kurz einhaken darf, wo du gerade davon sprachst, du hast für deine Derby-Aussage Hass von den Bochumern gekriegt.
Ja.
Ich habe letzte Woche Hass von den Schalkern bei Social Media abgekriegt, weil ich gesagt habe, es ist ja schön und gut, dass ein Edin Dzeko kommt, aber den Hype an sich kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil genau das ist nämlich der Punkt. Also wer füttert ihn denn überhaupt? Und nur dann ist er ja wirklich eine Hilfe. Natürlich macht er das Tor überragend, sehe ich auch ein. War großer, wir haben es nach dem Spiel in Elbersberg auf dem Fernseher gesehen und dachte auch, okay, da werden Philipp Strumpf und Noah Loslief auch dämlich gegen aussehen.
Ja.
Aber ja, das genau das ist oder war mein Take. Der hilft der Schalke einfach nur, wenn wirklich auch die Bälle zu ihm kommen. Und das sehe ich einfach nicht. Ich sehe aktuell nicht, dass dieser Mann konkret zum Mustic-Fußball passt.
Passt er nicht, hast du völlig recht. Das auch muss man kritisch hinterfragen, warum man eigentlich im Sommer stolz war auf Scouting. Stats Libuda gab es da Berichte, ne? Dieses Scouting-System, wo dann nach speziellen Parametern die Schalke-DNA, die ja definiert wurde, Spieler verpflichtet und gesucht wurden. Und eigentlich ist da immer, es ist total laufstarke Spieler, schnelle Spieler, also alles, was Edin Dzeko nicht mitbringt. Ne? Aber trotzdem hat Edin Dzeko natürlich eine ganz andere Klasse, und die er auch zeigen kann. Ich glaube trotzdem, dass dieser Transfer und dieser Hype berechtigt sind und dass Dzeko seine Tore machen wird. Er macht halt was mit der Mannschaft, so ein Spieler. Er zieht die Jungen mit hoch. Er macht was mit den Gegenspielern, weil ich glaube schon, dass Noah Losli und Philipp Strumpf Edin Dzeko bei allem Respekt nur von der PlayStation kennen. Und das macht was mit dir, wenn du plötzlich gegen Edin Dzeko spielst. Und der ist ja auch gut reingekommen gegen Lautern. Ne? Das war so ein Fragezeichen. Kann er wirklich mit 39, fast 40 Jahren noch den Unterschied machen? Das kann er. Das hat er 20 Minuten gebraucht, um das zu zeigen. Und das wird mir schon als gegnerischer Torwart, ist was anderes, wenn du da gegen so einen Spieler spielst oder gegen irgendeinen.
Ich muss einmal einen kleinen Transparenzhinweis einstreuen, weil Robin gerade sagte, ein paar Tage sind es doch bis zum Spiel. Wir zeichnen auf am Montagnachmittag ungefähr 13.30 Uhr, also wenn sich jetzt irgendwie heute Abend ein Spieler noch verletzen sollte, wir konnten es nicht wissen, aber wir gehen mal davon aus oder hoffen mal, dass sie alle gesund durch die Woche kommen und dass wir eine möglichst vollständige Aufstellung auf beiden Seiten sehen und damit auch ein packendes Spiel. Und Robin hatte vorhin auch schon so eine kleine Überleitung fast eingebaut, nämlich die Außenverteidiger, die ein Problem sind bei Schalke, womit wir elegant überleiten können zum VfL Bochum. Was sind denn da die Stärken? Also auf wen muss Schalke jetzt auch umgekehrt achten? Wen müssen die stoppen?
Die Stärken des VfL Bochum sind grundsätzlich die Offensivspieler, dann vor allem die beiden Flügelspieler sollten es sein. Jetzt konnte Farid Alfa-Rubrecht nach einem sehr guten Spiel gegen Darmstadt in Elversberg da nicht dran anknüpfen, weil er ehrlich gesagt dann aber auch defensiv ein bisschen mehr gefordert gewesen ist. Auf der rechten Seite wechselt es momentan immer ein bisschen, aber genau da sehe ich tatsächlich den Vorteil für den VfL Bochum. Wenn du die Tiefe ins Spiel bekommst mit dann, sei es ein Alfa Ruprecht oder sei es vielleicht ein Gerrit Holtmann, der so ein Spiel ja auch nochmal ein bisschen anders lebt, weil der einfach aus Bochumer Sicht ganz genau weiß, was das Derby bedeutet. und sollte er spielen oder sollte Alfa Ruprecht spielen, sind das genau die beiden Spieler, die eben Tiefe ins Spiel bringen, die das Tempo reinbringen. Und dann hast du mit Francis Onyeka jemanden in der Mitte, der technisch einfach hoch veranlagt ist und in dieser Saison, ich glaube, 7 Tore hat er inzwischen gemacht, die hat er nicht umsonst gemacht. Philipp Hofmann kommt auch immer besser rein, war jetzt gegen Elbersberg mehr mit defensiven Aufgaben gefordert, aber dann gegen Schalke wird er auch aus meiner Sicht wieder mehr Bälle bekommen, weil das Spiel auch ganz anders aussehen wird. Also der VfL Bochum hatte in Elbersberg jetzt am Sonntag, glaube, lass mich jetzt nicht lügen, 38% Ballbesitz nur. Ich gehe davon aus, dass es gegen Schalke wahrscheinlich so um die 60 sein werden. Und mit dem Ball können die durchaus was anfangen. Sie müssen es wirklich dann nur komplett endlich mal über 90 Minuten auf den Platz bringen.
Die Schalke hingegen werden sich vermutlich freuen, wenn endlich mal wieder eine Mannschaft kommt, die den Ball haben will, ne?
Ja, völlig richtig. Also Schalke ist keine Ballbesitzmannschaft, wird auch keine mehr werden in der Saison. Ich glaube, Hasan Kurucay hat das letzte Woche nochmal ganz eindrucksvoll zu uns gesagt, der auch gesagt hat, wird immer wieder über das Offensivspiel gesprochen. Natürlich versuchen die da besser zu werden, aber Schalke kann nicht Prime Barca über Nacht werden. Das geht nicht. Und das ist auch gar nicht das Ziel. Und ich glaube schon, dass das generell, haben wir vor dem Hinspiel ja auch besprochen, Schalke liegen kann, wenn der Gegner den Ball haben will. Wenn man dann aber schafft, diese Intensität, Aggressivität auf den Platz zu bringen. Das hat Schalke in der Hinrunde über weite Teile ausgezeichnet. Das hat Schalke zuletzt auch schlecht gemacht. Also das sind diese Basics des Muskelfußballs, wurden zuletzt nicht so gut umgesetzt, nicht so gut beherzigt. Leute wie Ron Schallenberg kamen nicht so gut in die Zweikämpfe, Elfhausi auch nicht. Das Pressing vorne nicht mehr funktioniert. Natürlich spielt auch mit rein, Thema Außenverteidiger, dass man ein paar Verletzungssorgen hat. Gantenbein auf rechts, der zwar limitiert ist, aber im Pressing es ordentlich gemacht hat und fleißig ist, fällt noch ein paar Wochen aus. Vitali Becker hat jetzt zuletzt auch gefehlt. Auch das tat weh. Stattdessen hat da Finn Purat gespielt, der links hinten auf der linken Schiene als in der Dreier-Fünfer-Kette, der da massiv überfordert war, für mich der schlechteste Mann auf dem Platz gegen Kaiserslautern war. Ja, und hinten rechts Timo Becker, dem hat auch seine fehlende Fitness noch ein bisschen angemerkt nach längerer Verletzungspause. Also das war schon, da war man verwundbar. Das hat Musisch auch im Nachgang gesagt, dass die Mannschaft da schlecht aussah bei diagonalen Bällen in den Rücken der Außenverteidiger. Da hat Lautern immer wieder Stiche setzen können. Und eigentlich muss Uwe Rösler als VfL-Trainer nur darauf schauen und das Lautern-Spiel ein bisschen analysieren. Und kann man sich einiges abgucken, wie man Schalke wirklich wehtun kann.
Ja, das wird auch definitiv Thema jetzt in dieser Woche. Also es ist ja ganz spannend, wenn Uwe Rösler dann mit uns spricht und sagt, ja, jetzt haben wir wieder hier zwei Tage Fokus aufs Offensivspiel gelegt. Letzte Woche haben wir wieder zwei Tage Fokus aufs Defensivspiel gelegt. Und ich glaube, in der Woche wird jetzt einfach der Ballbesitzfußball wieder im Vordergrund stehen. Wie setzt du deine Flügelspieler ein, um genau diese Schalker Schwachstellen, die Außenverteidigerpositionen aggressiv zu attackieren, um dann eben auch mit den Flanken zu kommen, um Hofmann an den Zähne zu setzen.
Mhm. Normalerweise würde man sich ja auch das Hinspiel angucken. Also können wir natürlich also aufs Hinspiel gucken, wie ist das gelaufen, was waren so Stärken, Schwächen und so weiter. Bei Bochum ist ja aber eben der entscheidende Faktor, damals stand noch ein anderer Mann an der Seitenlinie, nämlich Dieter Hecking, jetzt ist es Uwe Rösler. Und wir haben mal eben geguckt, in der Zeit, seitdem, 9. Spieltag, hat der VfL Bochum es nicht so schlecht gemacht, ne?
Nee, was sagte die Tabelle? Ich glaube, Schalke führt, also wenn wir jetzt die Rösler-Tabelle nehmen, Schalke hatte 21 Punkte, der VfL Bochum hat 20 Punkte in dieser Zeit geholt, von Spieltag 9 bis 20.
Damit die beiden besten Mannschaften in dem Zeitraum.
Genau, ja. Also von daher, es zeigt ja schon, was Uwe Rösler da geschafft hat. Er hat die Mannschaft stabilisiert, er hat da auch was entfacht, eine gewisse Emotionalität auch da reingebracht, er setzt ganz klare Linien, wie dieser Fußball auszusehen hat. Gelingt nicht immer. Also wenn wir dann, Uwe Rösler spricht ja immer ganz gerne von Prinzipien, die ja nicht immer umgesetzt werden von allen Spielern in dem Maße, wie er das eigentlich einfordert. Aber ich bin der Ansicht, unter Uwe Rösler mausert der VfL sich gerade zu so einer Art Spitzenteam, weil sie einfach unfassbar schwer zu schlagen sind. Klar, sie haben sie jetzt in den letzten vier Spielen nicht gewonnen, haben alle vier Spiele unentschieden gespielt, aber dabei gegen Spitzenteams Hannover, Karlsruher SC, Darmstadt und Elversberg gespielt. Und das zeichnet ja den VfL auch aktuell aus, weil wir dürfen nicht vergessen, momentan spielen die gegen den Abstieg.
Ja, also ich bin auch bei dir. Also für mich ist Bochum schon eine Spitzenmannschaft der Liga. Und klar, es ist oben sehr eng, der VfL ist noch ein paar Punkte hinten weg, aber wenn der VfL eine Serie starten kann, bei noch 16, 15 verbleibenden Spielen, dann ist da auch noch ein Aufstieg drin. Also die können auch mit um den Aufstieg spielen.
Ich glaube, der Zug ist tatsächlich seit Sonntag abgefahren. Aber
ja, lass dir mal 5 an Folge gewinnen. Aber jedenfalls ist es ja auch eher überraschend gewesen, dass der VfL so schlecht gestartet ist. Ja. Es ist überraschender, dass er schlecht gestartet ist, als das, wo jetzt steht oder was die letzten 11 Spiele sagen. Weil Bundesliga-Absteiger, du hast eine Mannschaft, die Qualität hat. Und ja, die Tabelle lügt dahingehend ja nicht, auch wenn es eine Phrase ist, ne, dass es einfach ein absolutes Spitzenspiel der Liga ist, was die Form angeht.
Mhm. Wenn wir über die Form sprechen, also erstens gibt es ja auch keine Mannschaft, die irgendwie oben davonzieht. Ja. Alle erlauben sich ja Patzer. Und da sind wir eben auch bei der Form des FC Schalke. Ne? Also jetzt die letzten 3 Spiele, 2 Punkte eingefahren, gegen Braunschweig verloren, gegen Hertha der Punkt. Ich glaube, da wissen die Schalker bis heute noch nicht so genau, wie der ihnen zugefallen ist. Bis auf, dass die Berliner halt einfach ihre Chancen nicht genutzt haben. Und jetzt auch der sehr glückliche Punkt gegen Lautern. Also die Formtabelle muss eher so ein bisschen Angst fast machen,
wenn man Schalke Fall, auf jeden Fall. Man muss sogar noch früher ansetzen. Wenn man davor die Spiele gegen Nürnberg zu Hause 1-0-Sieg und in Düsseldorf 2-0-Sieg sieht, das waren auch beides wirklich keine guten Leistungen. Düsseldorf hat, glaube ich, einen Platzverweis gehabt und Schalke hat einfach nicht gut gespielt. Und Nürnberg hat Schalke eine Torchance. Vitali Becker macht bei so einem Konter ein Tor, aber Nürnberg hat, glaube ich, auch einen Lattentreffer. Schalke war auch in diesem Spiel die schlechtere Mannschaft. Und auch nach dem Spiel in Braunschweig, was das letzte Hinrundenspiel war, hatten wir darüber gesprochen mit Karaman, mit Muslic. Und die wussten das alle ganz genau, dass die Ausbeute zwar okay war die letzten Wochen, aber die Leistungen nicht mehr stimmten. Und es hat sich so fortgesetzt im Jahr 2026. Ne? Du hast es angesprochen, Hertha war ein sehr, sehr glücklicher Sieg. Ohne Loris Karius hätte man da deutlich verloren.
Wirklich ist unentschieden.
Unentschieden.
Klar.
Ja, unentschieden, der sich den Sieg für Schalke angefühlt
hat. Ja, auf jeden Fall war das die Leistung war nicht gut. Es war glücklich, dass Schalke gepunkten konnte. Und Lautern genauso. Und da Schalke muss deutlich besser spielen künftig, sich mehr Chancen erarbeiten und auch wieder defensive Stabilität zurückgewinnen, die Prinzipien beherzigen, um weiterhin erfolgreich zu sein. Weil wenn Schalke weiter so spielt, wie sie jetzt spielen, dann ja, sehe ich schwarz mittelfristig, was ganz große Ziele angeht.
Gehst du also davon aus, sie fangen an, den Aufstieg in Bochum zu verspielen? Ist das der Take?
Ja, das will ich nicht. Ich glaube schon auch, dass es möglich ist, dass Schalke aufsteigt. Also wenn ich jetzt entscheiden müsste, wenn ich jetzt festlegen müsste, würde ich schon sagen, dass Schalke den Aufstieg schafft. Aber es ist gerade schon so eine entscheidende Phase der Saison. Ne? Erstmal mit Blick auf die Transfers. Wer kommt noch? Wie kann man das kompensieren? Auch Moussa Silla ist weg. Wer ein neuer Stürmer, wer da kommt, muss man auch mal sehen. Und ja, wenn Schalke jetzt gegen den VfL verlieren sollte, dann ist die Bilanz der letzten Spiele ja wirklich nicht gut. Und dann wird die Konkurrenz näher rankommen. Und dann wird es sehr, sehr eng. Also Schalke hatte in den ersten 3 Rückrundenspielen ja eigentlich die große Chance. Wenn man da alle 3 weggehauen hätte, alle 3 Gegner, dann wäre es ja schon ein riesiger Schritt Richtung Aufstieg gewesen. Vielleicht muss man ja sein, gerade wenn man sieht, wie die anderen jetzt auch gepunktet haben. Davon war nicht unbedingt auszugehen, dass Schalke alle 3 weghaut. Das will ich gar nicht sagen. Aber die Chance war da und das hat Schalke nicht gemacht, was okay ist. Aber so wird es auf jeden Fall bis zum Ende eng bleiben. Ich sehe nicht, dass Schalke wegzieht. Ja, schwer zu sagen.
We have the tech to get food delivered in 15 minutes, but we all have horror stories about buying tickets. The Game Time app gives fans the advantage. Get amazing tickets in just a few taps. Fees are included, so what you see is what you pay. And the Game Time guarantee means authentic tickets at the best price every time. Take the guesswork out of buying tickets to concerts, sports, comedy, and more with Game Time. Download the Game Time app and create an account for $20 off your first purchase. Terms apply.
Wir haben gerade schon ein bisschen über Uwe Rösler gesprochen, was den halt auszeichnet, warum der die Mannschaft so erfolgreich gemacht hat. Gucken wir natürlich auch mal auf sein Gegenüber auf der anderen Seite, Miron Muslic. Ist ja auch ein Mann, ist viel das Wort klare Prinzipien, das trifft ja auch hundertprozentig auf ihn zu. Was gibt er Schalke, was zeichnet ihn aus? Wie führt er die Mannschaft jetzt in dieses Spiel?
Ja, also wir haben ja ihn auch in unserem Talk sehr, sehr, sehr oft gelobt, ne? Weil endlich ist mal wieder ein Trainer da, der es geschafft hat, der Mannschaft eine klare Handschrift zu vermitteln. Das gab es lange nicht, sonst war Schalke austauschbar. Jetzt spielen die Schalker defensiv extrem stabil, spielen aggressiv, haben Prinzipien. Sie, ne, wollen Pressing, schnellen Ball erobern, Vertikalität. Es hat über weite Strecken der Saison bis jetzt gut geklappt. Wie gesagt, zuletzt ist eine kleine Delle drin gewesen, was die Leistungen anging. Und da gilt es jetzt wieder, besser zu werden, weil das ist der einzige Schlüssel, der größte Trumpf, den Schalke hat. Weil der Kader ist auch auf, ich sag mal, Kämpferfußball auch ausgerichtet. Schalke wird mit diesem Spielermaterial, was da ist, keine Sterne vom Himmel spielen, spielerisch. Und ja, da muss man wieder in die Spur finden, sonst wird's eng.
Mhm. Vielleicht noch ein Service-Tipp hinten raus. Ich weiß, es gab vor einiger Zeit die ein oder andere Baustelle in Bochum. Können die Schalker gut anreisen oder wie sieht es da aus?
Auf jeden Fall kann man wieder über den Hauptbahnhof fahren, um dann, der war ja relativ häufig und lange gesperrt im letzten Jahr. Und ich glaube, das werden ja wahrscheinlich die meisten machen. Wir haben es gerade schon angesprochen, du kannst mit der Straßenbahn durchfahren. Du bist relativ schnell von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof mit den Bahnen unterwegs. Also da dem dürfte nichts im Wege stehen.
Wunderbar.
Nur parken wird schwieriger, weil einige Anwohnerstraßen gesperrt sind inzwischen.
bin sicher, die Schalker werden zumindest dieses Problem im Vorfeld gelöst bekommen.
Man kann ja sogar laufen.
Wie also es dann um die Probleme vor. Auf dem Platz bestellt ist, werden wir sehen. Ich werde euch natürlich nicht entlassen, hier ohne einmal die Prognose einzuholen, wie es denn wohl ausgeht. Ich würde sagen, der Gast fängt an in diesem Fall.
Puh, gute Frage, da war ich nicht vorbereitet. Ich glaube schon, dass das Spiel unentschieden ausgeht. Ein tolles 0-0 gibt's.
Ein Leckerbissen für die Augen.
Ich war mir vor Wochen am sichersten, dass das Heimspiel gegen Schalke gewonnen wird aus Bochumer Sicht. Ich bleib dabei, weil die Heimspiele waren zuletzt gut. Gegen Darmstadt hat man wirklich einen sehr guten Fußball nach vorne auch gespielt. Ja, deswegen 2-0.
Klare Aussage. Wir werden euch beide dran messen natürlich.
Ja.
Alles, was man sonst noch wissen muss im Vorfeld dieses Spiels, das könnt ihr natürlich wie immer nachlesen auf watz.de. Wir haben jetzt hier einiges gestreift. Wenn euch das gefallen hat, abonniert uns gerne bei YouTube oder auf eurer liebsten Podcast-Plattform, wo auch immer ihr uns hört, seht und sonst wo findet. Wie gesagt, alles Weitere kann man lesen auf watz.de, vor dem Spiel, während des Spiels, nach dem Spiel. Wir werden Ticker haben, wir werden Einzelkritiken haben, Spielberichte. Das Rundum-Sorglos-Paket nach dem Spiel, vor dem Spiel, währenddessen. Schaut gerne rein und schaut vor allem auch nächste Woche wieder rein.
Ciao, ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.